Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 84. Als General Cavaignac in der Nähe der Truppenaufstellung angekommen, zogen sich die Führer zurück, sodass der General nun an der Spitze ritt. Die Trommeln wirbelten, die Musik fiel ein und die Truppen präsentierten. Der General salutierte, ritt an der Front vorüber und wendete sich dann dem Eingange des Ortes zu, nachdem der Befehlshaber der Truppen ihm eine kurze Meldung gemacht hatte. Er winkte den Letzteren an seine linke Seite und fragte im Reiten: »Sind Sie mit der Bevölkerung zufrieden?« »Bis jetzt kann ich nicht klagen, mein General.« »Sie werden auch in Zukunft nicht zu klagen haben, solange Sie meine Grundsätze befolgen. Der Beduine hält jede Milde für Schwachheit. Man muss ihn streng und gerecht behandeln. Das imponiert ihm. Wie geht es den Stämmen im Gebirge?«
»Sie halten sich von der Stadt fern.«
»Haben Ihre Scheiks die Bonusse angenommen?« Frankreich schenkte nämlich einem jeden Scheik einen kostbaren Bonus. Die Beduinen sollten das für einen von Frankreich geleisteten Tribut ausgeben. Doch wussten sie gar wohl, dass sie sich durch die Annahme dieses Geschenkes in Abhängigkeit zu Frankreich stellten.
»Nein«, antwortete der Kommandant.
»Das ist ein schlechtes Zeichen. Haben sie ihnen die Bonusse nicht angeboten?«
»Oh, doch.«
»Und man hat die Annahme geradezu verweigert?«
»Nein, dazu sind die Leute zu schlau.«
»Was sonst?«
»Wenn meine Boten an die Orte kamen, wo die Lager gestanden hatten, waren dieselben allemal abgebrochen.«
»Das ist noch schlimmer. Das ist gerade, als wenn eine Kugel in weiche, nachgiebige Erde fährt. Ein solcher Schutz ist nutzlos, während eine Kugel den festen Stein zerbricht und zermalmt. Ich möchte Ihnen raten...«
Er hielt inne. Sein Auge war auf den Mauren gefallen, welcher gerade an dem Wege stand, wo sie vorüberkamen. Er hielt sein Pferd an und sein sonst so strenges Gesicht zeigte den Ausdruck der Zufriedenheit.
»Ah, da bist du«, sagte er. Der Maurer kreuzte die Arme über der Brust und verbeugte sich tief und antwortete: »Allah yikun mag«, diese Worte heißen zu Deutsch: »Gott sei mit dir.« »Bist du allein?«
»La, nein.«
»Dein Verwandter ist mit da?«
»Nam, ja.«
»Wo ist er?«
»Honig Vielzug, dort auf dem Markte.«
»Er handelt mit Früchten?«
»Ja.«
»Sind sie gut?« Diese Frage musste irgendeine Nebenbedeutung haben, denn der Maure lächelte verständnisvoll und antwortete:
»Slon Daiman, wie immer.«
»So mag er mir welche bringen. Er wird erfahren, wo ich mein Quartier nehme.« Er nickte dem Manne wohlwollend zu und ritt weiter. Der Kommandant wunderte sich nicht wenig, dass der General einen Mann kannte, welcher hier in Biskra war. Er fragte:
»Sie kennen diesen Mann, mein General?«
»Ja«, antwortete Cavaignac kurz.
»Ich habe ihn noch nie gesehen.«
»Ich sehr oft. Er ist ein Fruchthändler, welchen ich in Bilda kennenlernte. Wo werde ich wohnen?«
»Ich gebe mir die Ehre, Ihnen mein Quartier anzubieten.«
»Ich nehme es an. Wenn der Verwandte dieses Mannes kommt, mag er sofort zu mir gelassen werden. Ich interessiere mich für ihn.«
»Woran wird man ihn erkennen?«
»An seinem großen, grauen Schnurzbarte und an seinem Namen. Es ist Fakihachi Malek Omar.« Fakihachi heißt Fruchthändler. Während der General nach seinem Quartiere ritt, begab der Maure sich nach dem Markte zurück, wo der Alte auf ihn wartete.
»Nun«, fragte ihn dieser erwartungsvoll,
»ich habe mit ihm gesprochen.«
»Was?«
»Es musste sehr kurz sein. Er fragte mich, ob du anwesend seist.«
»Das konnte er sich denken. Weiter?«
»Ich beantwortete diese Frage, und darauf sagte er, dass du zu ihm kommen sollst.«
»Wo wohnt er?«
»Das weiß ich nicht. Wir werden es erfahren.«
»So gehe und erkundige dich.«
Der andere ging, während der Alte bei den Früchten zurückblieb. Der geneigte Leser hat in diesem ganz sicher den einzigen Kapitän Richemont wiedererkannt. Sein Gehilfe, der sich Cousin mit ihm nannte, kehrte nach einer Weile zurück und nannte ihm das Haus, in welchem der General abgestiegen war.
Nun füllte Richemont ein aus Dattelfaser geflochtenes Körbchen mit Früchten und begab sich mit den gravitätischen Schritten eines freien Arabers nach dem angegebenen Orte, an dessen Eingang zwei Posten standen.
»Wohin?« fragte der eine.
»Fil Seri Asker«, antwortete der Gefragte.
»Was heißt das? Rede Französisch, Bursche!«
»General«, buchstabierte der andere scheinbar mit großer Mühe.
»Zu General Kavanagh?«
Der Gefragte nickte.
»Wer bist du?«
»Fakhadji Malek Omar.«
»Das ist wieder Arabisch, aber ich denke, so klang der Name, welcher uns genannt wurde.«
»Du kannst passieren.«
Richemont trat ein, schritt durch den dunklen, engen Hausgang und gelangte nach einem Hofe, welcher rundum von einer Säulenhalle umgeben war. Dort stand eine Ordonnanz, welche die Fragen wiederholte und ihn dann nach einem großen Gemache geleitete, in welchem der General vom langen Ritte ausruhte. Als er den Eintretenden erkannte, erhob er sich aus seiner bequemen Stellung und sagte,
»Pünktlich wie immer, Sie wussten, dass ich nach Biskra kommen werde?«
»Ja, mein General.«
»So hat mein Bote Sie getroffen?«
»Vor 4 Tagen. Ich befand mich im Wadi Hobla und bin sofort hierher geritten, um Ihre Befehle entgegenzunehmen.«
Er sprach jetzt sein fließendes Französisch. »Haben Sie mir Ungewöhnliches zu melden?«
»Nicht viel. Der Stamm der Beni Hassan rüstet sich zum Widerstande.«
»Ah, wo wohnt der Stamm?«
»Im Süden von Biskra.«
»Wie viele Krieger zählt er?«
»Wenn alle Unterabteilungen sich beteiligen, so können einige Tausend zusammenkommen.«
»Ah, das ist beträchtlich und also gefährlich. Wer regt sie auf?«
»Der Marabu Hadji Omana, wie ich glaube.«
»So nimmt dieser Mann jetzt gegen uns eine feindliche Stellung ein?«
»Wie es scheint. Doch glaube ich nicht, dass eine Macht wie die angegebene zusammenkommt, da sich einige Unterabteilungen weit nach Süden und einige andere auf tunesisches Gebiet hinübergezogen haben.«
»Das beruhigt mich einigermaßen. Wir haben jetzt im Norden und Westen des Landes so viel zu tun, dass es uns unmöglich ist, größere Truppenmassen nach Süden zu geben. Sind Ihre Berichterstatter noch treu?«
Richemont zuckte die Achseln.
»Solange ich sie gut bezahle, ja«, antwortete er.
Der General lächelte. »Sie wollen sagen, dass Sie sich ausgegeben haben?«, fragte er.
»Nichts anderes, mein General.«
»Nun, ich werde Ihre Kasse wieder füllen, da ich den Wert eines guten Kundschafters zu schätzen weiß. Übrigens bin ich in der Lage, Sie in den Stand zu setzen, sich eine beträchtliche Extragratifikation zu verdienen.«
»Ich stelle mich zur Verfügung.«
»Es handelt sich nämlich um den Marabu.«
»Ich ahnte es.«
»So hat Ihr Scharfsinn Sie nicht getäuscht. Es gilt, endlich einmal zu erfahren, was man von ihm zu halten hat.«
»Sie wussten das bis jetzt noch nicht?«, fragte der Spion lächelnd.
»Leider nein. Ich hatte meine Aufträge unfähigen Leuten übergeben, wie es scheint, und werde mich nun an Sie wenden. Getrauen Sie sich, den Mann aufzusuchen und auszuhorchen?« Der Gefragte machte ein sehr bedenkliches Gesicht.
»Das ist schwer«, sagte er.
»Ich weiß es.«
»Und gefährlich für mich?«
»Gefährlich? Ah, Sie wollen Ihr Verdienst steigern, damit ich die Gratifikation entsprechend vergrößere. Sie sind ein Schlaukopf.«
»Ich spreche nur die Wahrheit«,
meinte Richemont im Tone der Kränkung. »Wie könnte ein Besuch bei dem Marabu gerade Ihnen gefährlich sein? Sie gelten für einen guten Moslem und Tausende von Muselmännern besuchen den Heiligen, ohne dass ihnen dabei eine Gefahr droht.«
»Das mag sein, aber bedenken Sie, mein General, dass ich das Auge der Franzosen genannt werde. Gerade so, wie ich darauf brenne, den Marabu zu durchschauen, glüht er darauf, das Auge der Franzosen in seine Hand zu bekommen. Der kleinste Umstand genügt, mich ihm zu verraten, und dann bin ich verloren.«
»So haben Sie nichts zu tun, als vorsichtig zu sein.«
»Das sieht leichter aus, als es ist.«
»Das heißt, Sie wollen diesen Auftrag nicht übernehmen?«
»Oh doch, wenn ich mit der Belohnung zufrieden bin.«
»Ah, da kommt es. Wie viel verlangen Sie für eine sichere Nachricht über die Stimmung und Haltung des Marabu uns gegenüber?«
Außer den gewöhnlichen Spesen 5000 Franken.
Cavaignac erhob sich und schritt einige Male im Raum hin und her. Endlich blieb er vor dem Spione stehen und sagte: »Das ist bedeutend, aber ich bin dennoch bereit, Ihnen diese Summe zu zahlen, falls Sie Ihre Aufgabe gründlich lösen. Sie kennen den Aufenthalt des Marabu?«
»Ja.«
»Sie waren bereits einmal dort?«
»Nein.«
»So haben Sie ihn noch gar nicht gesehen?«
»Nein, Sie wissen, dass ich seit langen Jahren im westlichen Algerien und Marokko beschäftigt gewesen bin.«
»Allerdings, Sie haben uns da sehr gute Dienste geleistet, so dass ich hoffe, Sie werden auch die jetzige Aufgabe lösen. Sind Sie vollständig ausgerüstet dazu?«
»Ich habe alles, nur das Metall fehlt.«
»Ich erwartete Sie und habe bereits das Nötige zu mir gesteckt. Hier haben Sie. Die Extra-Gratifikation werden Sie sich allerdings erst verdienen müssen.« Er zog eine sehr umfangreiche Börse aus der Tasche und hielt sie ihm entgegen. Als er sie schüttelte, gab ihr Inhalt einen goldenen Klang. Richemont nahm sie und steckte sie ein und sagte:
»Ich bin überzeugt, dass ich mir diese Gratifikation verdienen werde.«
»Wann werden Sie Ihre Reise antreten?«
»Bereits heute, mein General.«
»Gut, und wann kann ich nach Konstantin Nachricht erhalten?«
»Das ist unbestimmt, doch hoffe ich, in nicht viel über 2 Wochen dort eintreffen zu können.«
»Das ist sehr lange. Ich glaube nicht, Sie so lange entbehren zu können.«
»So haben Sie noch weitere Aufträge für mich?«
»Allerdings, Sie sprachen ja davon, dass die Beni Hassan im Begriff stehen, sich gegen uns zu erheben. Haben Sie sichere Anzeichen beobachtet?«
»Ja, ich habe mit einigen Scheiks darüber gesprochen.«
»Sie sind Freund mit ihnen?«
»Noch mehr als Freund. Ich bin Gast bei ihnen.«
»Als was kennt man Sie dort?«
»Ich bin aus einer östlichen Oase und durchsuche die westliche Sahara nach einem Manne, gegen den ich eine Blutrache habe. Anders konnte ich meine unstete Lebensweise bei diesen Leuten nicht erklären.«
»Und man glaubt es ihnen?«
»Ja, nichts legitimiert bei diesen Leuten mehr als eine Blutrache.«
»Das ist gut. Darum wäre es mir eigentlich lieb, wenn Sie jetzt bei diesem gefährlichen Stamme bleiben könnten. Ich wäre dann sicher, durch Ihre Beobachtungen immer auf dem Laufenden erhalten zu bleiben.«
»Keine Sorge, mein General. Zur Erhebung eines Stammes gehört Zeit. Die Vorbereitungen, die Verhandlungen und Beratungen nehmen da Monate in Anspruch. Ich bin überzeugt, dass ich vom Marabu zurück sein werde, ehe ein fester Entschluss gefasst worden ist.«
»Das heißt, dass innerhalb 2 Wochen nichts geschehen wird?«
»Innerhalb eines Monats sogar.«
»Das beruhigt mich. So treten Sie denn Ihre Reise an und lassen Sie sich möglichst bald in Konstantin sehen. Haben Sie mir sonst noch etwas zu sagen?«
»Nein.«
»Nun, so bin ich es, der noch einen Punkt mit Ihnen besprechen möchte.«
»Ich bin bereit dazu.«
»Zu jeder Auskunft?«
»Zu jeder.«
Der General sah ihn scharf und forschend an und fragte im Tone des Nachdrucks: »Wirklich zu jeder?« Die Miene des Spions wurde weniger zuversichtlich. Er antwortete:
»Zu jeder, welche sich mit meinen Verhältnissen verträgt, natürlich.«
»So machen Sie also doch eine Bedingung. Welche Verhältnisse meinen Sie?«
»Meine persönlichen.«
»Und auf diese bezog ich mich ebenfalls. Seit wann haben Sie Frankreich hier in Algerien gedient?«
»Seit dem Jahre 1830.«
»Stets in Ihrer gegenwärtigen Eigenschaft?«
»Meist.«
»Hat keiner Ihrer Vorgesetzten und Auftraggeber gewusst, wer Sie eigentlich sind?«
»Keiner.«
»Warum beobachten Sie eine so strenge Verschwiegenheit?«
»Weil es teils in meinem Charakter, teils auch meinem Interesse liegt.«
»Würden Sie sich nicht entschließen, Vertrauen zu mir zu haben?«
»Ich vertraue Ihnen, mein General, sonst würde ich Ihnen nicht dienen. Aber in diesem Punkte zwingt mich eine Pflicht, welche ich unmöglich verletzen darf, zur Verschwiegenheit.«
»So werde ich diese Pflicht gelten lassen müssen, obgleich es mir natürlich lieb und erwünscht sein muss, nur mit Männern zu tun zu haben, deren Verhältnisse offen vor mir liegen. Doch wenigstens fragen darf ich wohl, ob Sie ein geborener Franzose sind.
Das bin ich allerdings.
Welches war Ihr früherer Stand?
Ich bitte um Erlaubnis, diese Frage übergehen zu dürfen.
Die Miene des Generals verfinsterte sich. Ich glaube, dass Sie mit Ihrer Verschwiegenheit zu weit gehen, sagte er. Es scheint, Sie waren gezwungen, Frankreich zu verlassen.
Nein, ich ging freiwillig von zu Hause fort.
Ihr Ton ist der Ton der Wahrheit. Ich will Ihnen glauben. Ich möchte gern, dass ich etwas für Sie tun könnte. Haben Sie Verwandte in der Heimat?
Nein, wenigstens keine näheren.
Und soll es auch fernerhin verborgen bleiben, dass der Fruchthändler Malek Omar derjenige ist, welchen man das Auge der Franzosen nennt?
Ja, es liegt ganz in Ihrem eigenen Interesse. Erführe man die Wahrheit, so könnte ich unmöglich weiter tätig für Sie sein.
Nun gut, Sie hüllen sich in ein undurchdringliches Geheimnis und zwingen mich, es zu achten. Darum dürfen Sie aber nicht erwarten, dass ich mich Ihnen unbedingt übergebe. Nur Vertrauen verdient Vertrauen. Sie spielen gegen die Beduinen gerade so den geheimnisvollen Freund wie gegen mich und uns überhaupt. Gegen wen sind Sie nun wahr und ehrlich?
Natürlich gegen Sie und meine Landsleute, General.
Diese Worte waren im Tone der aufrichtigsten Beteuerung gesprochen, aber die Spur von Misstrauen, welche in den Worten des Generals lag, machte doch, dass sich der graue Schnurrbart in die Höhe zog, so dass die Zähne sich fletschend sehen ließen. Kamenak bemerkte dies und sagte, »Ich hoffe, dass um Ihretwillen, das Gegenteil würde ja nur zu Ihrem eigenen Verderben führen. Nehmen Sie sich dies zu Herzen.« Die sonnenverbrannten Wangen des früheren Gardekapitäns röteten sich. Aus seinem Auge schoss ein unbewachter Blitz auf Kavenak. Er fragte,
»Wie kommen Sie zu diesem plötzlichen Misstrauen, mein General? Haben Sie mich vielleicht einmal unzuverlässig gefunden?«
»Oh, dazu sind Sie zu vorsichtig. Aber ich will gegen Sie aufrichtiger sein als Sie gegen mich und Ihnen sagen, dass es mir bisweilen geschienen hat, als wenn Sie nur unter einer gewissen Reserve Frankreich Ihre Dienste zur Verfügung stellten. Auch der klügste, der getriebenste Mensch exponiert sich einmal, wenn er es nicht durch und durch ehrlich meint. Es will mir scheinen, als ob Sie dem Herrn dienten, von dem Sie den größten Lohn erwarteten. Frankreich ist reicher als so ein Beduinenscheik. Wäre es umgekehrt der Fall, was würden Sie tun?«
»Ich würde dennoch Frankreich dienen«, antwortete Richemont mit Emphase.
»Ah, wirklich?«
»Ich bin sogar bereit, für Frankreich zu sterben.«
»Nun, warten Sie damit noch einige Zeit. Es ist zwar sehr rühmlich, für sein Vaterland zu sterben, vorteilhafter aber ist es doch, für sein Vaterland zu leben. Ich will hoffen, dass ich mich in jeder Beziehung auf Sie verlassen kann. Aber noch eins. Wie nennt sich Ihr Gefährte?«
»Ben Ali.«
»Also der Sohn Alis? Er ist also nicht Ihr Sohn?«
»Nein.«
»Ein Verwandter von Ihnen?«
»Ein Cousin von mir.«
»Also auch ein Franzose?«
»Ja.«
»Hat er über seine Verhältnisse dasselbe Stillschweigen zu beobachten wie Sie?«
»Ganz dasselbe.«
»Eigentümlich. Nun, ich will nicht in Sie dringen. Dienen Sie mir gut, so finden Sie Ihren Vorteil dabei. Ertappe ich Sie aber bei einer Untreue, so hoffe ich, dass Ihnen meine Strenge und Gerechtigkeit bekannt ist. Ich erwarte Sie baldigst in Konstantin zu sehen. Adieu.« Richemont machte eine sehr devote Verbeugung und ging. Kavenak blickte ihm nach, bis er hinter der Tür verschwunden war. Dann fuhr er sich mit der Hand über das Gesicht und murmelte, »Und dennoch habe ich dieses Gesicht gesehen. Es sind keine guten, ehrlichen, vertrauenerweckenden Züge. Als ich noch als Knabe in Paris lebte, wohnte den Eltern gegenüber in der Rue d'Ange ein Offizier, an welchem ich dasselbe Zähnefletschen bemerkte, wenn er zuweilen aus dem Fenster sah. Er bewohnte die Hälfte der ersten Etage, während seine Mutter mit der Schwester die andere Hälfte innehatte. Leider kann ich mich nicht mehr auf den Namen besinnen. Ich weiß nur noch, dass einst ein preußischer Husarenleutnant diese Etage vor der Plünderung rettete. Ich traue diesem Spion nicht ganz und werde vorsichtig sein. Seine Erinnerung hatte ihn ganz richtig geleitet. Richemont verließ das Lokal keineswegs in guter Stimmung. Er suchte, sein Gesicht zu beherrschen. Aber als er zu seinem Gefährten zurückkehrte und hinter den Datteln neben ihm Platz nahm, machte er seiner Stimmung Luft. »Dein Gesicht glänzt nicht wie Sonnenschein«, sagte der Cousin, welcher sich also Ben Ali nannte.
»Ich habe auch Veranlassung dazu«, antwortete er,
indem er die wieder mitgebrachten Datteln aus dem Körbchen auf den Haufen schüttete. »Welche Unvorsichtigkeit«, meinte der Cousin.
»Was?«
»Dass der General diese Datteln nicht behalten hat. Man wird nun ahnen, dass er dich aus einem anderen Grunde kommen ließ.«
»Oh, wir hatten keine Zeit, an die Datteln zu denken.«
»Gab es so viel Wichtigeres?«
»Gewiss. Vor allen Dingen aber sage ich dir, dass ich diesen Generalgouverneur von heut an glühend hasse.«
»Das ist mir etwas Neues. Warum gerade von heute an?«
»Weil er mich tödlich beleidigt hat.«
Er ließ seine gelben Zähne auf eine wirklich drohende Weise sehen.
»Womit?« fragte Ben Ali neugierig. »Er traut mir nicht.«
»Ah, warum nicht?«
»Er sagt, dass er denke, ich werde dem Herrn dienen, welcher mir das meiste bietet.«
Der Cousin ließ ein leises Kichern hören. »Hat er da Unrecht?« fragte er.
»Nein, aber denken soll er es nicht und fragen noch weniger.«
»Nun, dieser General scheint kein dummer Kerl zu sein, das ist alles. Willst du dich darüber ereifern und wohl gar auf einen anderen Vorteil verzichten?«
»Das fällt mir gar nicht ein«, brummte der Alte.
Er stützte den Kopf in die Hände und blickte einige Zeit lang sinnend vor sich nieder. Dann sagte er,
»Ich habe Unglück gehabt, solange ich mich kenne.«
»Das ist also, solange du lebst?«
»Schweig! Ich hatte Ruhm und Karriere vor mir. Da kam dieser verfluchte Königsau. Es lag ein Reichtum vor mir, Millionen groß. Abermals kam dieser Königsau.
Meine Ehre war dahin und ich musste das Land verlassen. Jetzt gab es nur einen Gedanken. Reich wollte ich werden, reich wollte ich zurückkehren, denn der Reichtum bringt Ehre. Ich diente dem Dey. Ich diente den Engländern, den Franzosen, den Beduinen. Was habe ich erworben? Nichts, gar nichts. Ich ließ dich aus der Heimat kommen, um Unterstützung meiner Pläne zu finden. Ich fand sie, aber dennoch blieb der Reichtum aus. Nichts, nichts will mir mehr glücken.
Jetzt sind mir lumpige 5000 Franken geboten. Was helfen sie mir?
5000 Franken, wofür?
Ich soll den Marabu Hadji Umana ausforschen.
Wirst du es tun?
Was bleibt mir anderes übrig? Kann ich diese Summe etwa bei den Beduinen verdienen?
Warum nicht? Fragte Ben Ali langsam und mit Nachdruck.